Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes die Verse 8 bis 13. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, 3. Mose 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, 2. Mose 20, 13 und 14, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Vor einigen Tagen hatte ich ein feines Gespräch mit einem jüdischen Mann. Wir haben über geistliche Wahrheiten gesprochen, unter anderem darüber, wie schonungslos offen Gottes Wort im Alten Testament doch mit dem Versagen gläubiger Menschen umgeht. Er meinte, dass man im Christentum weniger offen über das Versagen von Christen reden würde. Nun, wenn man sich daraufhin das Neue Testament durchliest, so redet Gottes Wort hier nicht weniger offen über die Missstände unter den Christen. Genau das beobachten wir auch hier im Jakobusbrief. Es ist schon erschütternd, in welch einem notvollen Zustand sich die Gläubigen, an die Jakobus schreibt, teilweise befanden. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen hypothetischen Fall handelte, von dem Jakobus spricht, wenn er schreibt in den Versen 2 bis 4, denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und er sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen, ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Jakobus meint also hier nicht Gesetz den Fall, sondern er spricht von einem tatsächlichen Vorfall, der sich so wiederholt abgespielt hat in der Versammlung. Und dagegen protestiert Jakobus aufs Allerschärfste. Übrigens, Jakobus geht im Allgemeinen nicht gerade zimperlich um mit den Lesern dieses Briefes. Auf der einen Seite spricht er sie an mit geliebte Brüder, macht ihnen deutlich, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie erlöst sind durch den Herrn Jesus Christus und dass auch er, Jakobus, sie lieb hat. Und auf der anderen Seite gebraucht er solch starke Worte wie ihr Ehebrecher. Er nennt sie also geistliche Ehebrecher, weil Jesus Christus für sie nicht mehr der Erste war. Also er geht nicht gerade zimperlich mit ihnen um. Er legt den Finger auf die wunden Stellen ihres Verhaltens. Und dieses Verhalten, das er Ansehen der Person nennt, duldet Gott auf keinen Fall. Es steht im Widerspruch zum Glauben an den Herrn der Herrlichkeit. Darauf haben wir am vergangenen Sonntag hingewiesen. Vers 1, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Es steht auch, dieses Verhalten steht auch im Widerspruch zum Gebot der Nächstenliebe. Das macht unser Abschnitt hier deutlich. Noch einmal die Verse 8 und 9. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, 3. Mose 19, 18 lesen wir das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Es geht Jakobus in unserem Predigttext darum, deutlich zu machen, dass ein Verstoß gegen das Gesetz der Nächstenliebe ein Verstoß gegen das gesamte göttliche Gesetz ist. Und es geht ihm darum, die Gläubigen dazu zu ermahnen, das rechte Reden und Tun zu praktizieren nach dem Gesetz der Nächstenliebe. Christen dürfen sich nicht von den üblichen Maßstäben ihrer Zeitgenossen im Blick auf den Umgang miteinander bestimmen lassen. Die Autorität, die wir haben als Christen, ist die Heilige Schrift. Und so schreibt Jakobus hier, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift. Das heißt also, die Autorität ist die Heilige Schrift. Gott ist die Autorität, die wir haben für unser Leben, für den Glauben, für unser ganzes Glaubensleben und eben die Heilige Schrift. Es gibt für uns als Gemeinde Jesu keine höhere Autorität als die Schrift. Und von daher sollten wir uns nicht vom Denken und Beurteilen des gefallenen, sündigen Menschen beeinflussen lassen, sondern wir sollten immer wieder die Frage stellen, was sagt denn nun die Schrift dazu? Was sagt denn nun die Bibel dazu? Was steht geschrieben? Wenn wir irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Fragen haben, dann sollten wir immer wieder zunächst einmal die Heilige Schrift aufschlagen und nach einer Antwort auf unsere Fragen dort suchen. Sie ist für uns die höchste Autorität. Das ist zunächst einmal sehr, sehr wichtig. Was sagt denn die Schrift? Was sagt Gottes Wort dazu? Als Jesus von einem Pharisäer gefragt wurde, was denn das größte Gebot sei, da antwortete er, wir lesen das in Matthäus Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Er zitiert hier aus dem 5. Mosebuch, dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also die Liebe zu Gott zunächst einmal als höchstes Gebot und dann dem gleich die Liebe zum Nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und darum geht es ja hier im Jakobusbrief in diesem Abschnitt. Jakobus nennt dieses Gebot der Nächstenliebe das königliche Gesetz. Warum nennt er es das königliche Gesetz? Nun, weil dieses Gebot alle anderen Gebote, die unser Verhalten im Umgang mit anderen Menschen betreffen, umfasst, einschließt. Also in diesem Gebot sind sämtliche Ermahnungen zum rechten Verhalten im Umgang mit den Mitmenschen enthalten. Wer nach diesem Gebot handelt, wird den Armen nicht weniger wertschätzen als den Reichen. In der Stellung vor Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Reich und Arm. Das hat hier in dieser Welt seine Bedeutung. Das kann ein Christ, will ein Christ auch letztlich nicht ändern, obwohl er hier und da Nöte auch lindert. Wir haben bereits darauf hingewiesen am vergangenen Sonntag, dass immer wieder auch aus der Gemeinde Jesu heraus Initiative ergriffen wurde zum leiblichen, zum sozialen Wohl anderer Menschen. Das ist also durchaus immer wieder auch in der Gemeinde Jesu der Fall gewesen, bis in unsere Tage hinein. Aber grundsätzlich ist der Christ nicht dazu da, diese Welt zu verändern. alles gleich zu schalten, beispielsweise. Wir haben die Verheißung nicht, dass in diesem Zeitalter diese Welt total erneuert wird. Das kommt erst, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Er wird diese Welt erneuern, er wird eine neue Welt schaffen. Das ist also nicht unsere Aufgabe. Diese Verhältnisse grundsätzlich zu beseitigen, würde uns auch nicht gelingen. Wir machen auf der anderen Seite innerhalb der Gemeinde Jesu keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Das will Jakobus uns hier ans Herz legen. Die Liebe macht also die Achtung vor dem Nächsten nicht abhängig von seinem materiellen Besitz, von seinen Fähigkeiten, von seiner Stellung in der Gesellschaft. Und dieser Liebe sollte sich der Gläubige befleißigen. Von ihr sollte er sich regieren, von ihr sollte er sich bestimmen lassen. Wenn wir uns von der Liebe im Umgang mit dem Nächsten leiten lassen, so bezeichnet der Heilige Geist dieses Verhalten als recht oder als schön. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. So tut ihr wohl. Das ist ein schönes Verhalten. Dieses Verhalten steht im krassen Gegensatz zu dem hässlichen Verhalten, das Jakobus in seinem Beispiel schildert. Und dieses hässliche Verhalten ist nichts anderes als Sünde. In dem einen Fall tut er etwas Schönes, in dem anderen Fall tut er ein sündiges Werk. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Wer also so handelt, dass er einen Unterschied macht zwischen Arm und Reich, dass er den Reichen bevorzugt, den Armen zurücksetzt, dass er den Reichen wertschätzt und den Armen geringschätzt, wer das tut, ist ein Übertreter des Gesetzes Gottes. Und zwar des göttlichen Gesetzes in seiner Gesamtheit. Wer so handelt, wird schuldig an dem ganzen Gesetz Gottes, das das Gebot der Nächstenliebe in sich schließt. Denn, so fährt Jakobus fort in Vers 10, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Der ist an allen Geboten schuldig. Das ist zunächst etwas, was uns gar nicht einleuchten will. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wenn wir uns vor Gericht wegen eines Diebstahls zu verantworten haben, dann können wir sicherlich nicht aufrechnen, indem wir sagen, wir haben aber niemanden umgebracht. Aber das andere ist doch auch klar. Niemand würde behaupten, wir hätten damit sämtliche Gesetze des Staates übertreten. Wir haben gestohlen, aber wir sind doch damit nicht an allen Gesetzen des Staates schuldig geworden. Wir haben doch damit nicht das gesamte Gesetz des Staates übertreten. Das ist doch unsere Reaktion. Aber genau das behauptet Jakobus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes im Blick auf das göttliche Gesetz. Wer ein Gebot übertritt, der übertritt damit alle Gebote. Der übertritt damit das ganze Gesetz Gottes. Noch einmal, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält, Gesetz den Fall, sagt Jakobus. Er sagt nicht, dass das möglich wäre. Gesetz den Fall, dass jemand das ganze Gesetz halten würde und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jakobus geht hier davon aus, dass sämtliche Einzelgebote eine organische Einheit bilden. Sie sind also innerlich miteinander verbunden. Und diese Einheit der Gebote besteht, wie Jakobus schreibt, in dem einen Gesetzgeber. Also es besteht zwischen den einzelnen Geboten des Gesetzes eine innere Verbindung. Es handelt sich um eine organische Einheit. Unsere Glieder, die einzelnen Glieder unseres Leibes sind ja auch organisch miteinander verbunden. Und so verhält es sich auch mit den einzelnen Geboten des Gesetzes. Das, was sie miteinander verbindet, die einzelnen Gebote, was sie organisch miteinander verbindet, ist der eine Gesetzgeber. Jakobus schreibt, denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Das heißt, es geht immer um den einen Willen Gottes. Jedes einzelne Gebot ist Ausdruck des einen Willens Gottes. Es ist ein göttlicher Wille, der in den einzelnen Geboten offenbar wird. Und wir fragen uns, warum ist das dem Heiligen Geist hier so wichtig, das zu betonen? Warum ist es Jakobus ein solch großes Anliegen, seinen Lesern zu vermitteln, dass jeder, der sich in einem Stück an dem Gebot der Nächstenliebe versündigt, gegen das gesamte Gesetz Gottes verstößt? Warum ist Jakobus das so wichtig? Das ist doch eine Frage, die uns kommen kann. Nun, ich las dazu, dass die Juden dazu neigten, und ich denke, wir neigen von Natur aus alle dazu, dass die Juden dazu neigten, das Gesetz als eine Reihe einzelner Gebote und Verbote zu betrachten. Von daher konnte man die Einhaltung oder Übertretung gegeneinander aufrechnen. Wenn man es an einer Stelle nicht so genau nahm, so konnte man doch darauf hinweisen, dass man ein anderes Gebot mit Ernst befolgte. Und so sagte ein Rabbi dazu, jedem, der auch nur ein einziges Gesetz hält, wird dies gut geschrieben. Man rechnete also auf. Auf der einen Seite nahm man es nicht so ganz genau mit bestimmten Vorschriften des Gesetzes, mit bestimmten Geboten. Und auf der anderen Seite hielt man bestimmte Gebote und sagte nun, das gleicht sich ja nun wieder aus. Und das ist der Hintergrund, auf dem Jakobus diese Worte hier schreibt. Das geht so nicht, sagt Jakobus. Wer ein Gebot übertritt, übertritt damit das ganze Gesetz. Nicht nur ein einzelnes Gebot, sondern das ganze Gesetz. Wenn du die Person ansiehst, um noch einmal auf dieses hässliche Verhalten einiger in den Versammlungen zurückzukommen, wenn du die Person ansiehst, wenn du sie nach menschlichen Maßstäben behandelst, dann wirst du zum Übertreter des ganzen Gesetzes. Dann übertrittst du nicht nur ein Gesetz, nicht nur das Gebot der Nächstenliebe, sondern du übertrittst das ganze Gesetz Gottes. Da gibt es also nichts, was man gegeneinander aufrechnen könnte. Das ist also das Erste, was Jakobus hier so wichtig ist, dass wir das begreifen. Und so können wir unseren Kopf nicht aus der Schlinge ziehen, wenn wir sagen, hier und da, naja, da haben wir unsere Schwachstellen und das ist mir auch nicht ganz so wichtig, dass ich mich daran halte. Es gibt wichtigere Dinge, an die ich mich halte. Und, naja, das gleicht sich dann schließlich aus. Das ist also das Erste. Noch einmal, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Zum Schluss dieses Abschnittes ermahnt Jakobus uns zu einem Reden und Tun, das dem Gebot der Nächstenliebe entspricht. Das ist also das zweite Wichtige, was Jakobus uns hier nahebringen will. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wir haben in Vers 1, die erste Ermahnung in diesem Kapitel, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit frei von allem Ansehen der Person. Und hier haben wir also die zweite eindringliche Ermahnung: Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Was sollen wir nun darunter verstehen? Die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere unter uns große Probleme hat mit dieser Aussage. Und vielleicht dazu neigt, auch Luther recht zu geben, der ja ebenfalls seine Probleme mit dem Jakobusbrief gehabt hat, weil, wie er meinte, dieser Brief zu wenig Christus und seine großen Heilstatsachen treibe. Wir bewegen uns hier tatsächlich in einer Zone, wo wir meinen könnten, na, Jakobus, stehst du nicht doch in dem, was du sagst, im Gegensatz zu dem, was Paulus deutlich macht über das Evangelium, besonders im Römerbrief. Wir kommen ja auch noch ab Vers 14 auf diese Problematik zurück. Da wird sie noch einmal ganz besonders deutlich. Aber hier auch, hier ist von einem Gericht die Rede, das kommen wird und dass wir durch dieses Gericht dann auch beurteilt werden und dass wir uns so verhalten sollten, so reden und auch so handeln sollten wie Leute, die einmal aufgrund des Gesetzes gerichtet werden. Nun, zunächst einmal spricht Jakobus hier von dem Gesetz der Freiheit. Und wir haben schon anhand von Jakobus Kapitel 1, Vers 25 versucht, deutlich zu machen, was denn das eigentlich bedeutet, wenn Jakobus hier vom Gesetz der Freiheit spricht. Zunächst einmal, wenn er dieses Gesetz hier so verstehen würde, dass wir als Christen, auch als Christen noch unter der Herrschaft des Gesetzes stünden, unter den Forderungen, unter dem Druck des Gesetzes, dann könnte er hier nicht vom Gesetz der Freiheit sprechen. Das heißt also ein Gesetz, das zur Freiheit oder in die Freiheit führt. Unter dem Druck des Gesetzes, oder nennen wir es so, sagen wir es so, im Gesetzesbund, im Unterschied zum Gnadenbund, gibt es keine Freiheit. Im Gegenteil, das Gesetz knechtet uns, es macht uns unfrei, es führt in die Knechtschaft hinein. Wenn Jakobus also hier vom Gesetz der Freiheit spricht, muss er etwas anderes darunter verstehen, als das Gesetz im Sinne des Gesetzesbundes, dass wir durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden könnten, dass wir durch das Halten des Gesetzes vor Gott bestehen könnten. Also das kann er unmöglich hier gemeint haben. Was bedeutet das Gesetz der Freiheit? Wir haben damals dazu gesagt, zunächst einmal das Evangelium selbst. Das Evangelium, das Wort der Wahrheit, von dem Jakobus auch spricht in Kapitel 1, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, das ist das Evangelium. Niemand wird von Neuem geboren durch das Halten des Gesetzes Gottes, sondern durch das Evangelium, durch das, was Gott in Christus dort am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns getan hat. Dadurch wird ein Mensch von Neuem geboren, indem er das glaubt, indem er das im Glauben erfasst. Es geht also hier nicht darum, dass wir durch Werke in den Himmel kommen könnten. Das Gesetz der Freiheit nennt Jakobus das insofern, als in diesem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus das Gesetz vollkommen erfüllt worden ist. Es ist verwirklicht in dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat das Gesetz Gottes passiv erfüllt, indem er das Verdammungsurteil des Gesetzes auf sich genommen hat, und er hat es aktiv erfüllt. Er hat sämtliche Gebote des Gesetzes eingehalten, auch die kleinsten Gebote. Es gab kein Gebot oder es gibt kein Gebot im Gesetz Gottes, das Jesus nicht erfüllt hat. Zwar stand er in seiner Auseinandersetzung immer wieder gegen die Pharisäer, die eine falsche Vorstellung hatten vom Gesetz. Aber das alttestamentliche Gesetz, die 10 Gebote, alles was dazugehörte, hat der Herr Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben, durch sein Leben auch, aber eben auch ganz besonders durch sein Leiden und Sterben erfüllt. Zunächst einmal passiv, wie wir sagen, dann aber auch aktiv. In ihm ist also das ganze Gesetz Gottes zur Wirklichkeit gekommen, in seiner Person. Insofern spricht Jakobus zunächst einmal hier vom Gesetz der Freiheit, denn hier sind wir frei gemacht von der Macht der Sünde. Im Gesetzesbund gibt es keine Freiheit von der Macht der Sünde, aber im Gnadenbund, unter der Gnade Jesu, vom Kreuz her, da sind wir frei gemacht von der Herrschaft der Sünde, von der Macht der Sünde. Die Sünde kann und darf nicht mehr über uns herrschen. Davon spricht der Apostel Paulus im Römerbrief sehr ausführlich, besonders im 6. Kapitel. Aber es ist insofern auch noch das Gesetz der Freiheit, als das Alte Testament hier nicht nur erfüllt ist, sondern als in der Erfüllung des Alten Testamentes im Evangelium auch noch Wegweisung enthalten ist für unser praktisches Glaubensleben. Also auf der einen Seite ist es erfüllt, das Gesetz, und auf der anderen Seite ist es nun Wegweisung. Und Wegweisung bedeutet eben nicht, dass wir durch das Halten der Gebote selig würden, sondern dass wir wandeln nach den Weisungen des Gesetzes als solche, die gerettet worden sind, und zwar aus Gnaden durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Es ist also von daher ein neues Gesetz. Das alttestamentliche Gesetz. Du sollst Gott lieben über alles und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist vom Kreuz her ein neues Gesetz, ein neues Gebot. Und genau das sagt der Herr Jesus Christus im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 7 und 8. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Also das alte Gebot, das wir nicht halten konnten, weil wir von Natur aus Sünder sind, das alte Gebot ist jetzt vom Kreuz her ein neues Gebot, weil es erfüllt ist und jetzt nicht mehr Heilsweg ist, in dem Sinne, dass wir durch das Halten der Gebote gerettet werden könnten, sondern es ist Wegweisung für das neue Leben. Johannes fügt hinzu von diesem neuen Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Das heißt also, dieses alte Gebot ist jetzt ein neues Gebot, insofern als es Wirklichkeit ist in Christus und auch in euch. Warum? Weil das Gesetz nun durch den Heiligen Geist auf der Grundlage des Evangeliums in unsere Herzen hineingeschrieben worden ist. Also sich das erfüllt hat, was Jeremia sagt, dass nämlich der Geist Gottes das Gesetz in unsere Herzen schreiben würde. Das hängt mit dem Gnadenbund zusammen. Es ist das alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist aber ein neues Gebot, weil es jetzt möglich ist für uns, vom Kreuz her, dieses Gebot zu halten, danach zu leben. Bei aller Schwachheit, trotz mancherlei Versagens, aber ist grundsätzlich möglich. Von daher sagt Johannes an anderer Stelle, seine Gebote sind nicht schwer. Wäre es noch das alte Gesetz in dem Sinne, dass wir dadurch verdammt werden könnten, würde niemand ans Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Aber es ist jetzt ein neues Gebot. Es ist das Gebot der Liebe, dem wir jetzt nacheifern können, als Erlöste, als solche, die den Heiligen Geist haben. Auch der Herr Jesus nennt dieses Gebot das neue Gebot, wenn er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Auch das Halten dieses Gebotes führt in eine Freiheit hinein. Es ist Freiheit vom Kreuz her, es ist nämlich Evangelium. Und es führt in die Freiheit, das heißt also die Bindung an den Willen Gottes, der Gehorsam seinem Wort gegenüber, die Bemühungen darum, den anderen zu lieben wie uns selbst, führt uns nicht in eine Knechtschaft hinein, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes. Gleichzeitig ist dieses Gesetz der Freiheit Maßstab, den Gott an unserem Leben anlegt und wodurch die Früchte, die die Kinder Gottes bringen in ihrem Leben, sich als Früchte erweisen. Und ebenfalls ist dieses Gesetz der Freiheit auch der Beweis dafür, wenn die entsprechenden Früchte da sind, dass wir überhaupt Gottes Kinder sind. Von daher werden wir einmal in das ewige Leben hineingeleitet. Wir haben das ewige Leben und wir werden das ewige Leben empfangen als solche, deren Früchte der Nächstenliebe, den Beweis erbringen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich hoffe, dass das einigermaßen verstanden worden ist. Jakobus spricht ja davon, dass wenn wir uns bewährt haben, in mancherlei Anfechtungen, wir die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das heißt also, wir werden das ewige Leben empfangen, das ist damit gemeint. Aber wir haben es doch schon. Und beides ist richtig und beides gehört zusammen. Dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Diener oder Knechte oder Sklaven geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Wir sind doch heilig, oder nicht? In Christus Jesus sind wir heilig. Und Paulus schreibt, wir werden heilig. Beides ist richtig. In Christus sind wir heilig, aber wenn Paulus von dem Weg der Heiligung spricht, von dem Fruchtbringen, dann ist das ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Das Ende, das Ziel dieses Weges ist das ewige Leben. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben, im Glauben, jetzt schon. Christus wohnt in ihm, das Leben, das ewige Leben. Aber auf der anderen Seite wartet das ewige Leben noch auf uns. Das Ziel, das Ende, aber ist das ewige Leben. Wir kommen zurück zu Jakobus. Jakobus will also die Christen dazu ermahnen, so zu leben, um es mal zusammenzufassen, so zu leben, dass die Früchte der Nächstenliebe einmal den Beweis dafür erbringen, dass sie wirklich und tatsächlich Gottes Kinder sind. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Durch den Maßstab des Gesetzes als Kinder Gottes erwiesen werden. Wir dürfen also diese Worte nicht dahingehend missverstehen, als müssten wir durch unser Tun das Heil erwirken oder dass wir jetzt noch nicht wissen könnten, dass wir errettet sind und ewiges Leben haben. Das Tun der Barmherzigkeit ist der Weg, auf dem Gott uns zur Vollendung gelangen lässt, trotz all unseres Versagens. Allerdings fügt der Heilige Geist hier eine ernste Tatsache an, die gleichzeitig durchaus auch als Warnung zu verstehen ist. Wir schrecken ja manchmal davor zurück. Wir sprechen von der Erwählung und wir sind erwählt und gelangen an Ziel ewiger Herrlichkeit. Niemand von denen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, wird einmal fehlen am Ziel. Sie werden alle ankommen, ohne Ausnahme. Wir dürfen absolute Heilsgewissheit haben und dann tun wir uns schwer mit solchen Aussagen, wo wir ermahnt werden, ja wo wir sogar gewarnt werden vor dem Abfall. Wir reagieren darauf, ja wieso, ein Christ kann doch nicht abfallen, wieso werden wir hier gewarnt vor dem Abfall. Wir denken an den Hebräerbrief. Nun, die Warnungen und ernsten Ermahnungen in der Heiligen Schrift sind das Mittel, durch das Gott seine Auserwählten zum Ziel bringt und auf dem Weg der Nachfolge bewahrt, sodass sie ausharren bis zum Ziel. Sie sind das Mittel dazu. Das eine schließt also das andere nicht aus. Und darum fügt Jakobus hier eine sehr, sehr ernste Ermahnung und Warnung hinzu, indem er sagt, indem er schreibt, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Ein unbarmherziges Gericht. Solche, die keine Barmherzigkeit üben, die gar nicht daran denken, ein solches Leben der Barmherzigkeit zu führen. Sie könnten das durch die eine oder andere Befolgung der Gebote ausgleichen, solche, die so denken, gehen einem schrecklichen Gericht Gottes entgegen. Ein bewusstes Leben in der Sünde der Unbarmherzigkeit, mit dem Gedanken, dass man ansonsten ja gar nicht so schlecht sei, ist verhängnisvoll, führt in ein schreckliches Gericht Gottes hinein. Es würde beweisen, dass man das Evangelium gar nicht recht verstanden hat. Wer das Evangelium verstanden hat, der weiß, dass man nichts mehr zu bringen hat, was man aufrechnen könnte. Der hat bankrott erklärt. Haben wir das wirklich? Sind wir alle von Neuem geboren, die wir hier zusammen sind? Haben wir wirklich vor Gott bankrott erklärt? Sind wir wirklich solche, die zutiefst davon überzeugt sind, dass wir Gott nicht zu bringen haben, aber auch gar nichts? Oder gibt es einige unter uns, die immer noch davon ausgehen, naja, ich habe meine guten Zeiten, ich habe auch meine schlechten Zeiten. Ja? Bist du wirklich davon überzeugt, dass du durch und durch verdorben bist, in deinem innersten Wesen ein Feind Gottes? Wenn du noch nicht diesen Zusammenbruch vor Gott, vor seinem heiligen Gesetz erlebt hast, bist du auch noch nicht von Neuem geboren. Das neue Leben, das wir empfangen in Christus und empfangen haben in Christus, wenn es nun wirklich der Fall ist, geschieht immer auf dem Tod, auf dem Trümmerhaufen des Alten. Da ist nichts mehr. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist die Sprache, die jemand spricht, der wirklich und wahrhaft von Neuem geboren ist. Nichts habe ich zu bringen, gar nichts. Da ist nichts, was ich vorweisen könnte vor Gott. Alles Herr bist du. Danach aber, nachdem man nun eine solche Wiedergeburt erlebt hat, streckt man sich natürlich danach aus, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, ohne dass man sich darauf verlässt. Aber es ist ein Verlangen im Herzen danach, jetzt ein Leben zu führen, das Gott Frucht bringt, ein Leben, um hier anzuschließen, der Barmherzigkeit in der Liebe zum anderen. Darum rufen wir also solche, die wiedergeboren sind durch das Wort der Wahrheit dazu auf, ihre Mängel im Leben als Christen durch Gottes Gnade zu beheben. Und wir ermahnen solche, die nicht wiedergeboren sind und darum auch keine Früchte der Barmherzigkeit tragen können. Es ist unmöglich, ein toter Baum kann keine Frucht bringen, das geht nicht. Ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, kann Gott keine Früchte der Barmherzigkeit bringen. Wir rufen solche auf zur Buße und zum Glauben an Christus, der alle unsere Sünden der Lieblosigkeit Gott gegenüber und dem Nächsten gegenüber getragen hat. Alle unsere Unbarmherzigkeiten hat er auf sich genommen und ist an unserer Stelle in dieses unbarmherzige Gericht Gottes gegangen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und so starb der Herr Jesus dort am Kreuz, als einer, der niemals Barmherzigkeit geübt hat, weil er deine Unbarmherzigkeit dort getragen hat. Kannst du das glauben? Ergreif es im Glauben. Danke dem Herrn dafür. Beuge dich vor ihm. Bring ihm nichts, aber auch gar nichts, sondern ergreife ihn als sein Ein und Alles. Danke ihm auf ewig für seinen vollkommenen Gehorsam und fang an, in seiner Kraft dem Herrn zu dienen, für ihn da zu sein und Barmherzigkeit zu üben. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Amen.